Deutschland, würde ich sagen, ist mit eins der beliebtesten Länder, weil aus Deutschland kam in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr viel Geld und die Deutschen waren eher weniger in Kampfhandlungen eingebunden, wie jetzt zum Beispiel Briten und Amerikaner. Das heißt, das Bild per se ist ein, ich sag mal, ein friedlicheres. Und wenn man jetzt durch Kabul, durch die Stadt fährt, dann sieht man überall, und das ist eigentlich amüsant, wenn man es so möchte, Autos, auf denen sind deutsche Sticker draufgebeppt. Also es sind alte Toyota-Fahrzeuge und da wird dann irgend so eine Art Autotattoo draufgeklebt, wo irgendwas auf Deutsch draufsteht. Das macht gar keinen Sinn. Also die Sätze machen keinen Sinn, die Firmennamen machen keinen Sinn, aber man möchte sagen, ich habe ein deutsches Auto sozusagen.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Heute bekommen wir genau zu dieser Frage Antworten, und zwar aus erster Hand. Lief von Bötticher ist aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Lief.
Guten Morgen.
Mal kurz die Vorstellungsrunde für unsere Hörer. Du arbeitest seit 2015 für RTL und jetzt kommt's. Also das ist wirklich faszinierend. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban, also 2022, bist du auf die, wie soll ich sagen, interessante Idee gekommen, als Frau für mehrere Monate durch Afghanistan zu reisen. Ich könnte mir vorstellen, deine Eltern haben damals gesagt, geht's noch?
Ich habe meiner Familie das erstmal nicht erzählt, weil den Gedanken, nach Afghanistan zu reisen, den habe ich tatsächlich am 15. August 2021, also am Tag der Machtübernahme der Taliban in Kabul, gefasst. Weil für mich war eigentlich in dem Moment klar, wenn ich es jetzt nicht mehr nach Afghanistan schaffe, dann könnte es unter Umständen in den nächsten Jahren zu gefährlich werden, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Und dann habe ich meine Chefs überzeugen können bei RTL und saß ein knappes halbes Jahr später im Januar 2022 dann tatsächlich im Flieger nach Kabul.
Ja, aber trotzdem nochmal, du bist ja da tatsächlich taktisch vorgegangen. Das ist für Eltern doch, also auf der einen Seite, die werden wahrscheinlich furchtbar stolz auf dich sein, was du als Job machst, aber auf der anderen Seite haben sie ja auch Sorgen und Ängste. Also wie geht man damit um?
Also mir war schon bewusst, dass ich mein Umfeld in eine Schockstarre versetze. Auf der anderen Seite hatte ich mich gut vorbereitet und konnte das Risiko abschätzen. Und natürlich muss man sagen, wenn man in ein Land wie Afghanistan reist, dann ist das nicht vergleichbar mit einem Land, wo es eine normale Infrastruktur auch gerade in Bezug auf Krankenhäuser etc. gibt. Man ist sich des Risikos schon bewusst, aber ich hatte das Gefühl, ich kann das kalkulieren. Und meine Familie ist Ähnliches aus der Vergangenheit auch schon gewohnt mit schwierigen
Kummer
Recherchen.
Gewohnt.
und wussten, sie können mich davon nicht abhalten.
Lief, der Aufhänger für unser Gespräch ist ja klar, die Diskussion über Abschiebungen in dieses Land. Und wir werden diesen Aspekt sicher irgendwie auch nochmal am Wickel haben heute. Aber mir geht es am meisten darum, eigentlich zu erfahren, ich glaube, das interessiert auch unsere Hörer, wie geht es in diesem Land wirklich zu? Was ist denn da los? Und wenn du vielleicht mal als Einleitung uns sagen könntest, ist das so ein finsteres Land, wie wir uns das alle vorstellen? Oder ist das vielleicht sogar noch schlimmer?
Also ich finde, man muss mit Afghanistan wirklich vorsichtig umgehen, weil die Darstellung, wie wir sie hier in Deutschland haben oder so wie wir denken, dass Afghanistan ist, so habe ich es vor Ort nicht wahrgenommen. Also auch ich dachte, wenn ich jetzt nach Afghanistan fliege, ist das wahrscheinlich der schlimmste Ort, den es gibt auf der Welt, also rein von der Sicherheitslage etc. Und als wir dann vor Ort angekommen waren, war ich wirklich überrascht, wie ruhig die Stimmung ist, wie friedlich auch die Lage. Das musste ich auch erstmal verarbeiten, weil ich hatte mir das im Vorfeld anders vorgestellt. Aber die Taliban haben, und das ist sehr schwer für uns hier im Westen zu verstehen oder nachzuvollziehen, die haben tatsächlich Ruhe in das Land gebracht. Also es funktioniert jetzt vieles sehr viel besser als in den 20 Jahren davor. Natürlich diejenigen, die davor die Anschläge gemacht haben, die sind jetzt an der Macht. Das heißt, die Anschlagsgefahr ist sehr, sehr gering geworden, weil es gibt einfach niemanden, den man außer Landes vertreiben muss aus Sicht der Taliban, weil die Truppen sind hier abgezogen. Aber auch so Aspekte wie zum Beispiel die Korruption, die in den 20 Jahren davor ein wahnsinnig dominierendes Thema war, die sind jetzt nahezu auf null zurückgegangen. Also die Menschen in Afghanistan haben oft das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich besser ist als vorher. Das hat mich sehr überrascht, als ich ankam.
Nochmal einen Schritt zurück, weil du das eben gesagt hast, du bist dahin, habe ich richtig verstanden, du bist hingeflogen, direkt hingereist oder in ein Nachbarland und dann mit dem Transport rüber?
Also man kann fliegen über Dubai, über Katar und inzwischen auch über die Türkei. Und wir sind über Dubai geflogen.
Direkt nach Kabul. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Du kommst auf dem Flughafen an, wir sind alle Flughäfen aus Europa oder den USA oder meinetwegen auch aus den Arabischen Emiraten gewohnt. Das ist ja alles zum Teil Luxus. Das ist in Kabul, nehme ich mal an, alles deutlich einfacher?
Ja, aber auch jetzt nicht. Also ist auch nicht so, wie man sich das eben vorstellt. Es ist ein funktionierender Flughafen. Hm. Als wir gelandet sind, hat allerdings der Tower nicht funktioniert. Das heißt, die Piloten mussten auf Sicht landen, weil der im Zuge der Machtübernahme und der Aufruhren wohl Schaden genommen hatte. Aber da gibt es auch kleine Läden an dem Flughafen. Man kann noch Souvenirs kaufen, zum Beispiel Safran oder Ähnliches. Also es ist schon ein funktionierender Flughafen. Und auch in anderen Städten in Afghanistan, zum Beispiel Herat und Kandahar, habe ich auch den Flughafen besucht. Das ist vergleichbar mit sehr, sehr kleinen Provinzflughäfen, auch in anderen Teilen der Welt.
Und was hattest du dir, weil du es eben auch schon angesprochen hast, dass die Erwartungshaltung dann doch ein bisschen anders war in das Land, für dich als westliche Frau, ich nehme an, musst du ein Kopftuch tragen, nehme ich mal an, oder ja. Macht man das einfach, weil man denkt, es ist besser, oder musst du?
Man muss es.
Okay.
Man muss es, und es ist auch, man muss auch klar sagen, es ist Teil des der Sicherheitsvorbereitung, weil man muss sich bewusst sein, man verstößt gegen ein islamisches Gesetz in Afghanistan, wenn man die Hijab nicht beachtet. Und je nachdem, wo man sich im Land aufhält, ist es auch unterschiedlich ausgelegt. Also in Kabul kann das Kopftuch eher locker sitzen. Wenn man in die Provinz fährt, ist es schon angeraten, dass da wirklich kein Haaransatz zu sehen ist. Und da muss man sich schon mit auseinandersetzen, weil man natürlich als Frau auch sonst als, naja, ich sag mal, leichtes Mädchen gesehen werden kann von den Männern dort, wenn man sich nicht so kleidet, wie es eben die Vorschriften sind. Und da ist aber auch mir wichtig zu sagen, das hat jetzt nichts mit den Taliban in erster Linie zu tun. Das sind die Regeln dort, und das waren sie auch in den letzten 20 Jahren.
Und wie reagieren Männer dann auf dich in dem Moment, wo man diese Sicherheitsvorkehrungen und auch die Gesetze in Anführungszeichen achtet? Ist das ganz normal, dass du dich dort aufhältst, oder haben sie trotzdem schon darauf reagiert und gesagt, woher kommst du, was machst du hier, all diese Fragen, die wir uns auch stellen?
Also man muss sagen, als westliche Frau ist man so wie das dritte Geschlecht. Also es ist nicht, ich kann mich nicht mit einer afghanischen Frau vergleichen. Ich habe sicherlich deutlich mehr Freiheiten, als eine afghanische Frau es je haben könnte, weil die afghanischen Männer, so wie ich es erlebt habe, schon wissen, westliche Frauen, die auch nicht muslimisch sind, die haben die haben in ihren Ländern andere Regeln, und da ist man nicht ganz so streng, sage ich jetzt mal. Aber natürlich war es so, ich hatte zwei männliche Begleiter dabei, nämlich sowohl mein Kameramann als auch den Christoph Klavitter, der 20 Jahre in Afghanistan gelebt hat, der die Sprache fließend spricht, der sich gut auskennt. Und dann waren vor allen Dingen die Männer die Ansprechpartner für die anderen Männer. Und auch in Interviews ging das immer über meine männlichen Begleiter. Also ich konnte mit Frauen direkt sprechen, das ist kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem Taliban-Vertreter über Drehgenehmigungen verhandeln möchte, dann sitze ich neben, in dem Fall, dem Chris, und er verhandelt, und ich sage ihm dann, was ich möchte. Er gibt das dann weiter, und so geht das dann im Dreieck so ein bisschen.
Und dieses Leben dort für Frauen, also ich komme da natürlich drauf, weil eine deiner Reportagen trug den Titel 60 Tage Frauenhass, eine Reporterin bei den Taliban. Das ist ja schon mal eine heftige Aussage. Wenn du Kontakt mit den Frauen dort hattest, erstens, wie offen konnten die sich dir gegenüber überhaupt äußern? Und zweitens, wie fühlen sie sich?
Also ich möchte nochmal an der Stelle betonen, also der Titel der Sendung, der ist natürlich bewusst gewählt. Und diese 60 Tage Frauenhass, das kommt aus unserer Wahrnehmung oder aus meiner Wahrnehmung, dass schon im ganzen Land eine Stimmung gegenüber Frauen vorherrscht, die ich keiner Frau wünsche. Und die geht aber nicht in erster Linie nur von den Taliban aus, sondern das ist in dieser patriarchalischen, archaischen Struktur der Gesellschaft tief verankert. Und so wie wir mit unseren Protagonistinnen es erlebt haben, kamen oft die größten Probleme für diese Frauen aus den eigenen Familien. Also sei es, dass eine Sportlerin eigentlich auf eine Evakuierungsliste gekonnt hätte. Es war eine Volleyball-Nationalspielerin, aber es wurde von ihren Brüdern und ihrem Vater verhindert. Und das hatte mit den Taliban nichts zu tun. Und die Frauen haben, also es hat immer gedauert, bis man das Vertrauen aufgebaut hatte. Also man geht nicht einfach hin und dreht, sondern man trifft sich mehrfach vorher. Die Frauen kommen zu uns ins Haus. Wir haben Vorgespräche lange geführt. Wir waren ja auch mehrere Wochen vor Ort. Das heißt, mit einer Protagonistin zum Beispiel haben wir wirklich ja fast 6 Wochen erstmal den Kontakt gehabt, bis sie dann irgendwann gegen Ende dann bereit war, mit uns zu drehen. Aber die haben sich schon offen geäußert, wie es ihnen geht.
Und da stellt sich natürlich sofort dann die Frage dran, weil das ist ja jetzt aus erster Hand, und das war ja uns ja auch wichtig für dieses Interview, ein differenzierteres Bild von Afghanistan, nicht ein geschöntes, sondern differenzierter, darauf will ich auch nochmal Wert legen. Wenn du dann die Diskussion darüber hörst, ob man mit den Taliban verhandeln sollte, also diese Aufwertung, dass man dieser Gruppierung ein Level zugesteht, den sie vielleicht nicht haben sollten, nach unseren Maßstäben. Was denkst du über diese Frage? Sollte man mit denen tatsächlich direkt verhandeln? Oder ist der Weg der Bundesregierung dann doch am Ende immer noch der bessere, zu sagen, wir machen das über Umwege?
Also du hast ja jetzt gerade einen wichtigen Satzbaustein genannt, nämlich nach unseren Maßstäben. Mhm. Und das, was mich am meisten überrascht hat, als ich 2022 vor Ort war, dass die Taliban eine enorme Unterstützung in der Bevölkerung hat. Das muss man so wahrnehmen. Und das ist eine Tatsache. Und die hätten auch nicht innerhalb von wenigen Wochen das Land quasi überrennen können. Ich setze das einfach mal in Relationen. Die Taliban bestehen aus, ich sag, circa 70.000 bis 80.000 Kämpfer. Das variiert. Man kann sich ja anschließen und auch wieder austreten. Das ist nicht eine starre Struktur. Die Taliban an sich sind auch gar keine starre Struktur, sondern Familienclans, die quasi oder Stämme, die da sich auch zusammengeschlossen haben. Und das Land hat aber über 40 Millionen Einwohner. Also diese wenigen Kämpfer im Vergleich haben es in sehr kurzer Zeit geschafft, dieses Land einzunehmen, weil es gab keinen Widerstand. Da gibt es verschiedene Gründe für, warum es diesen Widerstand nicht gab. Aber einer ist sicherlich auch, mal gucken, ob die es jetzt vielleicht einfach auch hinbekommen hier im Land. Und so, was ich gehört habe von Menschen, und damit meine ich auch wirklich aus allen sozialen Schichten, also sei es ein Arzt in Herat oder Ingenieure aus Kabul, die mir gesagt haben, sie finden es jetzt eigentlich besser als vorher, wenn die Wirtschaft jetzt noch da wäre. Weil das Geld fehlt natürlich, weil die westlichen Truppen und Organisationen, die haben ja unendlich viel Geld nach Afghanistan reingebracht. Vieles ist in absolut korrupten Strukturen versickert, aber ein kleiner Prozent hat es natürlich auch ins Volk reingeflossen, reingetröpfelt irgendwie, und dieses Geld fehlt jetzt. Aber so was die Sicherheitslage angeht, ist es jetzt viel friedlicher als vorher. Und das zeigen ja auch unsere anderen Recherchen zum Thema Urlaubsreisen nach Afghanistan. Also es findet ja inzwischen man muss wirklich sagen, ein reger Urlaubsverkehr statt. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht zur Frage, sollte man mit den Taliban reden oder nicht? Also man muss ja festhalten, sie haben Tatsachen geschaffen, sie sind jetzt an der Macht. Punkt. Und jetzt können wir uns entscheiden, ignorieren wir das und sprechen weiterhin nicht mit ihnen, weil wir sagen, der Verfassungsschutz schätzt die Taliban als terroristische Organisation ein und sie sind nicht rechtmäßig an die Macht gekommen und so weiter und so weiter. Oder führt das möglicherweise eher auch zu Problemen bei uns hier im Land, weil wir haben keine Botschaft vor Ort, die besetzt ist. Wir haben keine offizielle nachrichtendienstliche Vertretung vor Ort, die auch die Sicherheitslage für uns einschätzt. Wir schätzen in Deutschland Afghanistan als unsicheres Herkunftsland im Moment ein. Wir schieben nicht nach Afghanistan ab, obwohl es viele Menschen im Land gibt, die sich wünschen, dass zumindest Straftäter abgeschoben werden. Ja, und also auch da, ich hatte zuletzt auch eine Recherche zu Islamisten aus Afghanistan, die mir wirklich direkt ins Gesicht gesagt haben, die Taliban sind die beste Regierung, die sie je hatten und so weiter. Da muss man sich natürlich schon überlegen, ob wir uns da nicht auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir einfach keine Kommunikationskanäle offen haben.
Ja, du hast es eben so im Nebensatz erwähnt. Ich will es nochmal herausheben, weil das, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist, auch für das Fundament ist, auf dem du jetzt gerade über dieses Thema sprichst. Du hast nämlich mit deiner Reportage aufgedeckt, wie afghanische Asylbewerber regelmäßig in ihre Heimat zurückreisen. Also du hast diese Diskussion, die hier in Deutschland entstanden ist, mit deiner Reportage für RTL auch mit angestoßen. Aber auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, also bei mir rattert ganz viel jetzt im Kopf. Ich bin sicher, dass jeder, der das jetzt hört, dazu sofort auch Bilder im Kopf hat, eine Meinung hat und sich dann am Ende vielleicht eine ähnliche Frage wie ich jetzt stelle. Das, was du uns gerade erzählst aus erster Hand, ist ein bisschen, also es weicht in vielerlei Hinsicht doch von der Berichterstattung, die ich in vielen Medien in Deutschland wahrnehme, ab. Weil möglicherweise spielt da wieder dieser Moment rein, wo wir denken, wir bringen den Menschen das, was sie eigentlich haben wollen, und wir wissen es ja besser. Ich möchte nicht in Afghanistan leben, auch nicht nach dem, was du jetzt geschildert hast, aber trotzdem, dass wir vielleicht von einer falschen Warte, ich benutze das schlimme Wort Ideologie, auch an diese Dinge rangehen und es vielleicht auch mal durch die Brille der anderen sehen müssten. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich habe gerade gestern ein Video gesehen von einer jungen, vermutlich Deutsch-Afghanin. Es ist auf jeden Fall eine junge Frau, die aus Deutschland gerade Urlaub in der alten Heimat macht. Kann man sich auf TikTok angucken. Und diese junge Frau sagt, hier ist alles viel weniger schlimm, als uns die Propaganda in Deutschland gesagt hat.
Oha.
So, das ist ein hartes Wort. Und das finde ich, das hört sich auch so an, als ob das gezielt platziert wurde. So, und das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht, sondern ich glaube, das Bild von Afghanistan ist nicht vollständig, weil viel zu wenig Journalisten vor Ort sind, um zu berichten. Auch wir bemühen uns seit Monaten um eine Einreiseerlaubnis, um wieder ins Land zu reisen. Das ist sehr, sehr schwer, weil es einfach keine Rückmeldung von Seiten der Taliban gibt. Und man muss vor Ort sein, um sagen zu können, wie es ist. Und aktuell ist ja niemand vor Ort.
Ja.
Also es sind weder Journalisten da, noch eine Botschaft.
Aber also ich finde dieses Argument, dass man zumindest auf der politischen Seite überlegt, so ein Regime, ich nenne das jetzt nochmal Regime, auch wenn das vielleicht schon wieder ein Propaganda-Ausdruck sein könnte, ich weiß, aber so ein Regime willst du nicht aufwerten durch bestimmte diplomatische Bewegungen, ja. Aber so wie du es schilderst, würde ich doch jetzt mal ganz pragmatisch sagen, wäre es doch sicherlich nicht schlecht, wenn der Kanzler und die Außenministerin einfach mal sagt, wir fahren da mal hin und reden mit wem auch immer und machen uns mal selbst ein Bild von vor Ort. Weißt du? So ganz einfach gedacht.
Das würde ja nicht funktionieren, weil der Kanzler fährt ja nicht in ein Land, zu dem wir keine diplomatischen
Beziehungen haben. Ja, aber in der Theorie, du weißt, was ich meine, dieses Pragmatische zu sagen, aus erster Hand, wir wollen jetzt es einfach mal sehen, danach kann man ja immer noch sagen, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Aber dass man tatsächlich einfach mal sagt und möglicherweise auf einer niedrigeren Ebene jemand hinschickt und sagt, ich guck mir das jetzt mal wieder an, wie ist es da eigentlich, das, was du gemacht hast?
Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Schweiz wohl drüber nachdenkt, genau so etwas zu machen oder zumindest jemanden vor Ort hat, der berichtet, wie die Lage ist und dass man jetzt über Abschiebungen nachdenkt etc. etc. Wenn der Wille da ist, bin ich mir sicher, findet man auch Möglichkeiten, sich dieses realistische Bild vor Ort einzuholen. Also ich möchte nochmal zurückgehen auf das, was ich vor Ort erlebt habe. Und mein Eindruck war, dass die Taliban nicht das größte Problem für die Frauen in Afghanistan sind, sondern es sind die patriarchalen, archaischen Strukturen. Und so etwas kann nur, also da kann auch die deutsche Außenministerin aus meiner Sicht wenig dran ändern, weil das ist etwas, das kommt aus der Bevölkerung im Land und kann auch nur dort verändert werden. Das kommen wir als Moralapostel sonst von der Seite.
Stellen wir doch die Frage mal andersrum. Was denken denn die Menschen in Afghanistan über Deutschland?
Deutschland, würde ich sagen, ist mit eins der beliebtesten Länder, weil aus Deutschland kam in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr viel Geld und die Deutschen waren eher weniger in Kampfhandlungen eingebunden, wie jetzt zum Beispiel Briten und Amerikaner. Das heißt, das Bild per se ist ein ich sag mal, ein friedlicheres. Hm. Und wenn man jetzt durch Kabul, durch die Stadt fährt, dann sieht man überall, und das ist eigentlich amüsant, wenn man es so möchte, Autos, auf denen sind deutsche Sticker draufgebeppt. Also es sind alte Toyota-Fahrzeuge und da wird dann irgend so eine Art Autotattoo draufgeklebt, wo irgendwas auf Deutsch draufsteht. Das macht gar keinen Sinn. Also die Sätze machen keinen Sinn, die Firmennamen machen keinen Sinn, aber man möchte sagen, ich habe ein deutsches Auto sozusagen. Und dann kriegen die noch ein deutsches Nummernschild, wo das afghanische Nummernschild draufgeschraubt wird und dann hat man sozusagen einen alten deutschen Gebrauchtwagen, der wahrscheinlich noch nie in Deutschland war. Also Deutschland hat dort einen sehr, sehr guten Ruf. Es gibt Energy Drinks, die sind made with German flavor, also mit deutschem Geschmack, was auch immer das sein soll. Aber ja, Deutsche haben ein gutes Standing und ich habe, also wenn ich gefragt habe, wo wollt ihr hin, dann wollte, wenn sie nach Europa wollten, wollten eigentlich alle, mit denen ich gesprochen hatte, nach Deutschland. Und wenn nicht Deutschland, dann die USA. Aber ich habe niemanden getroffen, der nach Frankreich oder Italien wollte. Also Deutschland ist schon das Traumziel.
Aber dann auch hier ergibt sich ja gleich wieder eine Frage daraus, die, glaube ich, unbedingt besprochen werden muss. Wenn du sagst, diese Strukturen in den Familien sind das größere Problem als die Taliban und die Menschen dort haben ein positives Bild von Deutschland. Und wenn jemand jetzt aber sagt, ich gehe aus bestimmten Gründen aus Afghanistan weg und komme nach Deutschland, wissen diese überwiegend afghanischen Männer, die nach Deutschland kommen, aber dass in Deutschland nicht nur bestimmte Autos rumfahren, sage ich jetzt mal so flapsig, sondern dass wir hier nach ganz anderen Wertevorstellungen leben, auch was die Rolle der Frauen geht. Wissen die das im Voraus oder sagen die, ist mir egal, ich will trotzdem nach Deutschland? Weil irgendwoher müssen ja dann die Probleme kommen, wenn diese Kulturen hier aufeinandertreffen.
Also 70% der Afghaninnen und Afghanen sind ja schätzungsweise Analphabeten. Man kann das immer nur schätzen, weil in den letzten 20 Jahren gab es ja keine Möglichkeiten, wirklich statistische Erhebungen im Land zu machen. Und ich war neulich im Park in München. Da hatten wir über TikTok hatten wir junge Männer gefunden, die sich, also man muss sagen, radikal islamistisch geäußert haben, sind aus Afghanistan eingereist und wir haben die dann auch tatsächlich im Park in München gefunden. Die ganze Gruppe sagte, sie seien Analphabeten und für sie war die Scharia das beste Rechtssystem und auch Strafen wie Handabhacken nach ihrer eigenen Aussage. Haben sie gesagt, das ist für uns eine einfachere Strafe als eure Strafen, weil da verstehen wir, warum. Wenn wir klauen, kriegen wir die Hand abgehackt. Das ist irgendwie für sie verständlich.
Du steckst ja jetzt in diesem Thema so tief drin und hast, wir haben ja jetzt auch nur einige Aspekte angerissen in unserem Gespräch, aber wenn du ein Fazit für dich ziehst, was glaubst du, wie wird dieses Thema weitergehen? Wir haben auf der einen Seite Probleme beim Thema Migration. Das wird ja, ich glaube, das bestreitet auch innerhalb der politischen Szene mittlerweile keiner mehr. Bloß die Antworten darauf sind unterschiedlich. Okay. Und auf der anderen Seite die Frage, wie gehen wir mit dem Regime um? Was glaubst du, wie wird es weitergehen? Sind wir auf einem Weg, wo es mehr Abschiebungen nach Afghanistan geben wird? Oder glaubst du, das implodiert irgendwie alles wieder?
Also ich glaube, generell sollte man sich bemühen, eine wirklich realistische Einschätzung von vor Ort zu bekommen, sei es von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten von anderen Journalistinnen und Journalisten, dass man sich die Lage vor Ort wirklich anguckt. Weil wir haben ein bestimmtes Bild im Kopf. Das ist natürlich durch die Gräueltaten der Taliban auch in Stücken begründet. Jetzt ist die Frage, haben sich die Taliban in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Ist das eine, sag ich mal, können sie eine stabile Regierung bilden? Gibt es fürchterliche Strafen, die wir mit unseren Werten überhaupt nicht vereinbaren können, sodass wir wirklich niemanden zurückschieben können? Oder machen sie es auf ihre Weise, aber aus Sicht der Menschen vor Ort trotzdem ganz gut? Und das sind ja Fragen, die muss man sich dann auch ehrlich stellen und auch ehrlich beantworten. Und nochmal zurück, wenn wir zu meiner Recherche mit den Urlaubsreisen. Ja. Ich habe mehrere Tage am Flughafen in Hamburg verbracht und wir haben mit einem Kollegen, der auch die Landessprachen spricht, eingehend mit Personen gesprochen, die gerade auf dem Weg nach Afghanistan sind, haben über die Sicherheitslage gesprochen. Und wenn wir da ein einhelliges Bild bekommen von den Leuten, die jetzt gerade fliegen und die alle sagen, es ist gar kein Problem, es ist jetzt sicher und so weiter. Wenn wir uns auf Social Media, und das kann jeder einzelne Bürger und jede Bürgerin machen, einfach mal gucken, Hashtag Kabul, wie sieht es denn da gerade aus? Das Bild vervollständigt sich ja in eine Richtung. Und dann müssen wir uns überlegen, was können wir von Seiten der Regierung und eben von Journalistinnen und Journalisten tun, um das auch vor Ort uns wirklich anzugucken und dann eine ehrliche Antwort zu bekommen.
Sag mal, wenn ich jetzt höre, dass du dieses Thema Afghanistan bei dir auf der Agenda so stark hast, in dem Zusammenhang wird ja immer noch ein anderes Land genannt, nämlich Syrien. Steht das auch noch auf deinem Plan? Hast du vor, nach Syrien zu fahren?
Ja.
Ich hab's befürchtet. Aber das ist natürlich die gleiche Frage, die wir uns da stellen, ne?
Ja, also es gibt große Unterschiede zwischen Afghanistan und Syrien und der Stand der Bildung ist aus meiner Sicht das zentrale Thema. Aber auch dort hört man von Urlaubsreisenden, mir hat neulich ein Sozialarbeiter erzählt, auch während einer Recherche, hat er gesagt, er wundert sich selber, wenn Dokumente fehlen bei seinen Schützlingen und die fliegen dann mal eben nach Syrien und holen die Dokumente. Das ist ja sehr überraschend, sowas, dass sowas dann passiert, aber man hört es immer wieder. Und Afghanistan steht jetzt erstmal bei mir im Fokus und danach aber auch Syrien.
Gut, also da sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal gespannt drauf, was du dann mit zurückbringst, weil diese Eindrücke, die du eben geschildert hast, ich will nicht sagen, dass es mein Weltbild von Afghanistan komplett verändert, aber es bringt schon einiges, es rutscht irgendwie an andere Stellen, sage ich mal. Also das ist schon ein Eindruck, so wie wir ihn möglicherweise als normale Konsumenten von Medien so noch nicht mitbekommen haben. Also dafür auf jeden Fall vielen Dank für die Fülle an Infos. Danke auch für deine Zeit, Liv. Wir wissen, wie eingespannt du bist und ich drücke dir für alle weiteren Reportagen ganz doll die Daumen.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.